Anfang. Was ist dein Gedanke?
Uwe hat gerade eine Frage gestellt, ja? Was ist ein Gedanke? Interessieren das die anderen? Ja, keiner hat je einen Gedanken gesehen, aber wir sprechen alle von Gedanken. Das ist normal in dieser Welt. Wir sprechen von etwas, obwohl wir gar nicht wissen, was es ist. Also, wenn ich das Bewusstsein frage, das ich bin, könnte ich antworten, Gedanken erkennt man an einer Emotion, an einem Gefühl, an einer Schwingung. Und die uns quasi bewegt. Ohne diese Schwingung, diese komprimierte geistige Energie, die eine schmerzliche oder eine freudige Emotion erzeugt, wären wir nicht hier. Dass wir das Gedanke nennen, keine Ahnung, wir müssen das nicht mal Gedanke nennen. Es scheint sich irgendwie eingebürgert zu haben, das irgendwie zu benennen. Alles zu benennen, was wir da draußen sehen. Was wir hören, was wir schmecken, was wir fühlen und was wir riechen, wird benannt. Angenehm, unangenehm, nützlich, schädlich. Ich nehme an, das ist das, was wir Gedanken nennen. Und hier sind wir in einem gedanklichen Leben involviert, in der Trennung zwischen richtig und falsch. Schön und hässlich. Und wenn nicht bewusst ist, dass das, was wir draußen sehen, eine Interpretation ist, also ein Gedanke, dann ist das der Zustand des Unbewusstseins und das ist immer schmerzlich. Hier haben wir das Bewusstsein verschlafen, wo eigentlich die Trennung überwunden ist, wo das, was ist, immer Schönheit ist. Und wenn die Schönheit nicht in allem gesehen wird oder auch dieses liebende Gewahrsein nicht da ist, ohne diese Benennung, dann ist das eigentlich sowas wie ein Albtraum des Lebens, weil wir nicht in der Wirklichkeit leben. Also Gedanken sind die Benennungen von dem, was ist. Und damit haben wir eine Welt erschaffen aus dem Gedanken heraus. Und das ist quasi der Moment, wo wir sagen, Gedanken kreieren eine Wirklichkeit. Und es ist möglich, aber nicht leicht, einfach da zu sitzen als die Buddha-Natur, würde ich mal so sagen, und sehen, ohne zu bewerten, dass wir in dieses gedankenlose Wesen eintauchen, wo das, was ist, immer Schönheit ist. Und Frieden. Und es ist immer hier. Wenn die Interpretation, gedankliche Interpretation als solche erkannt ist, dann fallen wir nicht mehr auf einen sogenannten Gedanken herein. Wenn da aber dieser Glaube existiert, dass der Gedanke, die Interpretation von dem, was ich sehe oder höre, wahr ist, dann ist das der Sündenfall in die Welt. Trennung von Gott, vom Einssein, der Fall in die Trennung ist von Schuld und Scham besetzt. Also so würde ich jetzt mal antworten zur Einleitung. Und Schuld und Scham, Gefühle, sind quasi der Hinweis, dass ich jetzt nicht mit der Wirklichkeit in Kontakt bin, sondern mit einem Gedanken, der nicht als solcher erkannt ist. Und die Wissenschaftler haben das auch schon herausgefunden, wenn sie die Wirklichkeit messen wollen, weil sie da irgendwas sehen, was sie für wahrhaftig halten, dann wollen sie untersuchen, was es ist. Und in der Tiefe dieser untersuchenden Messung finden sie sogar heraus mit dem Verstand, dass die Messung die Wirklichkeit erst erschafft oder das, was sie da messen wollen, wird eigentlich erst durch die Beobachtung und durch die Messung erschaffen. Also was bleibt? Nichts als Gewahrsein. Hier hat sich die ganze Wissenschaft erübrigt. Das Denken. Wissenschaft besteht aus Denken. Es beginnt mit dem Ich, Verstand, ich denke, ich bin körperlich. Und die ganze Wissenschaft beruht quasi auf dem Axiom, ich bin körperlich. Und so sehen sie Körper überall, weil sie den Verstand, der die körperliche Erscheinung erzeugt, nicht überprüft haben. Und ein Axiom ist etwas, das braucht man nicht hinterfragen, weil alle denken dasselbe. Ich bin Körper, alle denken dasselbe. Das nennt man ein Axiom. Das brauchen wir gar nicht hinterfragen. Aber wir hinterfragen hier unseren Verstand. Dann, wenn die Trennung da ist, wenn ein Gedanke eine Trennung erzeugt, also eine Emotion, ein Schmerz, weist auf eine Interpretation und damit auf einen Gedanken hin. Das hinterfragen wir. Ist da noch eine Frage?
Mir jetzt nicht. Da unten nicht.
Dann ist das Zeit der Stille. Wir genießen können. Ohne einen Gedanken.
Maja Karina, ich hätte eine Frage. Also was Glauben ist, weiß ich schon, ne? Wir glauben an etwas und wir wissen es nicht wirklich, aber ich frage mich wirklich, wer oder was glaubt, weil die Persönlichkeit des Ich ist doch aus Gedanken zusammengesetzt, ne? Und Gedanken wiederum können ja nicht glauben, das sind ja einfach nur Worte.
Wenn das, was die körperlichen Augen sehen, normalerweise interpretiert wird, weil wir sehen ja nicht das, was es ist, wir hören auch nicht, was es ist, wir hören, was wir denken, was es ist. Geht sprunghaft. Das passiert durch die körperlichen Sinnesorgane. Und hier gibt es eine Haft an den Gedanken, weil die Gedanken sind eigentlich nicht das Problem, sondern die Haft, die ganz spontane, unbewusste Haft am Gedanken. Und es beginnt mit Ich, das ist der erste Gedanke. Die Trennung vom göttlichen Einssein, Fall aus dem Paradies heraus in die Trennung. Ich ist der erste Gedanke. Und weil dieses Ich sich sehr eng und begrenzt anfühlt, ist alles, was ich eigentlich auch bin, nämlich das Ganze, abgespalten und ich sehe es außen. Und die Haft am Ich-Gedanken erzeugt eine Körperidentität. Und hier hast du das Gefühl, dass du denkst. Und es gibt niemanden, der denkt. Dieses Denken passiert durch die Trennung Ich. Das ist die Haft am Ich-Gedanken. Und normalerweise wissen wir nicht, dass dieses Ich der Grundglaubenssatz ist. Der Grundglaubenssatz, der Satz aus dem Paradies in den Glauben, ich bin körperlich. Und diese Trennung erzeugt eine scheinbare Person. Aber diese scheinbare Person ist lediglich das Ergebnis der Haft an einem Ich-Gedanken. In Wahrheit existiert diese Person nicht. Es ist ein Ausdruck des Glaubenssatzes Ich, der Sprung, also der Satz aus der Trennung in die Körperlichkeit. Was ist der Hintergrund deiner Frage?
Ich hatte schon mal ein Gespräch, wo es um Glauben geht und die Frage bei mir auftauchte. Wer glaubt denn da überhaupt, wenn das Ich nur eine Zusammensetzung ist von Gedanken und Gefühlen und Körperreaktionen sozusagen?
Ja, dann bist du genau an dem Punkt, wo das Ich, dass da niemand gibt. Das ist eine Erscheinung, eine körperliche Erscheinung.
Glauben ist so leer, ne? Also Worte sind irgendwie noch zu greifen, aber das Wort Glauben einzuordnen, finde ich gerade schwierig, so komisch sich das anhört, weil wir alle das Wort ständig oder schon oft verwendet haben.
Ja, der Glaubenssatz Ich, der körperlich erscheint, also die sogenannte körperliche Person, glaubt weiter. Sie glaubt an die Welt, sie glaubt, dass das ein Baum ist, dass das die Erde ist, dass das die anderen Menschen sind. Der Glaube springt durchs Universum als Haft an dem Trennungsgedanken Ich. Und darauf hat niemand einen Einfluss. Wenn es eine Person gäbe, dann hättest du ja einen Einfluss auf irgendetwas. Aber das Ganze passiert durch den Ursprung ins Körperliche, der unbewusste Ursprung ins Körperliche. Ist der Anfang des Glaubens. Und hier glauben wir, eine von Gott und den anderen getrennte Person zu sein. Es ist ein Glaube.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, entsteht der Glaube durch die Anhaftung an den Ich-Gedanken. Und diese Anhaftung wiederum ist dann aber ja vom Sein, vom Selbst so.
Es ist von Gott oder dem Schöpfergeist so vorgesehen, ja. Mhm. Es ist der unbewusste Fall aus der Einheit in die Trennung, ich. Und weil eine Trennung vom absoluten, untrennbaren Geist, der eigentlich immer ohne Anfang und ohne Ende existiert, nicht möglich ist, setzt bei dieser Trennung ich sofort der Rückzug ein, und das ist die Umkehr. Dieses Ich, was körperlich erscheint, ist sofort dem Tod geweiht, weil der Rückzug wirkt spontan. Das ist das Gesetz des Lebens, Projektion Gottes in die Welt, und der Rückzug wirkt spontan. Niemand, der glaubt, er ist eine körperliche Person, ist wahr. Und das, was körperlich erscheint, muss wieder sterben, weil der Rückzug, also die Umkehr, spontan wirkt. Das ist das Grundgesetz des Lebens, Trennung und Umkehr. Und weil, wenn diese Trennung passiert und du glaubst, du bist eine von Gott und den anderen Menschen getrennte Person, eine Ich-Person, dann ist da Todesangst und du willst eigentlich nicht sterben. Oder hast vergessen, dass du aus der Unsterblichkeit kommst. Also Trennung vom Geist in das Ich und die Rückkehr nenne ich das Grundprinzip des Lebens. Es ist eine Bewegung in den Spiegel und zurück. Und das ist der Geist des Lebens, der Geist des Absoluten. Und da gibt es niemanden, der darauf einen Einfluss hat. Aber wenn da dieser Glaube existiert, durch den Glaubenssatz, ich, den Ursprung, und es ist, wo Körper sind, wo also diese körperliche Erscheinung sind und der Glaube, ich bin Körper, wirklich als real erscheint, dann gibt es sofort Raum und Zeit. Weil nur dort, wo Körper sind, gibt es Raum und Zeit. Und da die Trennung vom absoluten Geist eigentlich nicht möglich ist, nur gedanklich, ist diese Welt hier, wo Körper sind, die sich in Raum und Zeit bewegen, eine Illusion. Maya. Und so kommt auch Maya Karina, also das Maya vor Karina, um dem einen Ausdruck zu verleihen. Ein Schein, eine Illusion. Und die ganzen Probleme und Konflikte, von denen der Mensch oft spricht, sind immer ein Hinweis, dass dieser Schein, diese Illusion nicht erkannt ist. Weil wenn ich selbst die Illusion bin, die Illusion kann sich auch nicht selbst erkennen. Ja, was tun? Geistig Wachsein, im geistigen Wachsein, die Interpretationen als solche anzuerkennen, bedeutet, in der Stille des Geistes zu sein, wo es keinen Anfang und kein Ende gibt.
Maya Karima, ist für dich in deiner Ausdrucksweise das Gleiche, ob ich sage, ich glaube einen Gedanken oder da ist eine Anhaftung an den Gedanken? Ist das nur ein anderes Wort für dich?
Ja, das Ich glaubt nichts. Das Ich ist bereits der Glaube.
Ja, aber es gibt doch auch praktische Gedanken. Zum Beispiel, ich will irgendwo hinreisen und studiere Fahrpläne und dann kann ich zum Beispiel glauben, wenn ich den einen Zug nehme, dann habe ich den und den Anschluss und so weiter. Ob das dann wirklich so sein wird, das weiß ich natürlich nicht. Aber im Moment kann da ein Glaube sein. Das ist so, darum baue ich da meine Planung drauf auf.
Kann man machen, ja. Aber hoffe nicht, dass es sich erfüllt.
Ja, weil nee, du hast... Mir geht es nur um das Wort Glauben.
Weil es nicht eine Illusion ist, diese Ich-Person, die soll diese Erfahrung hier machen. Und du hast in jedem Moment dieses scheinbar physischen Lebens, das in Raum und Zeit passiert, auch wenn du fährst von da nach da, jederzeit die Möglichkeit, dich als das zu erkennen, was du wirklich bist. Dass diese Bewegung geschieht. Diese Bewegung geschieht. Du machst es nicht mal. Da kommt so ein Impuls, oh, ich möchte von da nach da reisen. Okay. Aber wer ist das, der reist? Es ist eine Bewegung des Verstandes, ja, in der Illusion, bis da die Möglichkeit besteht, die Illusion als solche zu erkennen. Man kann das nicht verstehen. Ich rede hier die ganze Zeit von etwas, was man eigentlich nicht verstehen kann. Hab da meine Schwierigkeiten.
Ja, aber manches ist doch leicht zu verstehen. Umso weniger ich an die Gedanken anhafte, umso leichter ist es wirklich.
Nein. Nein, du kannst nicht anhaften oder nicht anhaften. Das geht nicht. Aber was möglich ist, ist, Gedanken als solche zu erkennen und zu durchschauen, dass sie nur Gedanken sind. Und dann bist du kein Glaubenssatz mehr. Dann bist du verwirklicht in dem, was du bist.
Ja, und dann kann ich Gedanken als einfache Hilfsmittel benutzen.
Gar nicht kannst du machen. Du bist bewegt von dieser Kraft. Du bist getrennt von dieser Kraft durch Ich, Körper. Und dann kriegst du einen Namen. Aber der Rückzug folgt sofort. Und während dieser Rückzug ins Geistige, in das Licht erfolgt, hast du die Möglichkeit, hier im scheinbar Irdischen mit einem Zug von A nach B zu fahren. Und Fahrpläne zu studieren. Die auch aus Gedanken bestehen. Also die Erfahrung, die wir als scheinbare Körper machen in diesem Leben, sollen wir machen, um die Erscheinung, die Illusion zu erkennen. Und das ist sowas wie, kann sowas wie eine spontane Rückkehr sein in das, was ich wirklich bin, nämlich, ja, was denn ein Ausdruck des, eine Verkörperung des geistigen Wesens, aber nicht der Körper.
Okay, das sind jetzt auch, Entschuldigung, viele Fragen im Chat schon, haben sich angesammelt.
Ja. Weil wichtig ist, immer dir die Frage zu stellen, Was bewegt dich zu dieser Frage? Was steckt dahinter?
Ja, jetzt steckte dahinter, dass ich irgendwie die Motivation hatte, darauf hinzuweisen, dass der Verstand ist ja nicht das Problem und die Gedanken sind auch nicht das Problem, sondern das Anhaften daran.
Und das ist eben
es gibt praktische Gedanken, die die auch wirklich einen Nutzen haben, wenn ich sie denke oder wenn sie gedacht werden.
Wer weiß. Nutzen für wen?
Für das Leben, das einfach so fließen will.
Ja. Das Leben ist der Nutzen selbst, ja. Und wenn die Haft an einem Gedanken da ist, dann kannst du es nicht wirklich genießen, weil das erzeugt Schuld und Scham, weil du die Interpretation nicht erkennst. Dann erkennst du die Interpretation und alles Schmerzliche ist wieder vorbei.
Mia fragt, ist es nicht das Bewusstsein selbst, das sich in der Form verstrickt hat und damit unbewusst wird, das den Gedanken glaubt?
Ja, ist eine Geschichte. Ist die Geschichte der Trennung. Ich. Wenn ich denke, ich bin eine Person, Nanea, namens Nanea, der Glaubenssatz, ich, Nanea, erfindet alle möglichen anderen Glaubenssätze und das ist, wo wir im Geschichtenland leben. Bewusstsein kann sich nicht verstricken. Bewusstsein ist immer vollkommen. Immer rein, ohne Trennung. Wo eine sogenannte Verstrickung erscheint, ist, wenn da ein Ich ist, das sich vom Bewusstsein trennt. Hier ist es in Glaubenssätzen der Trennung verstrickt. In der Form. Aber ich bin nicht die Form. Die eingeschränkte Form. Ich bin das Ganze. Aus dem sich ein Ich löst. Ich stelle mir gerade vor, wie Bewusstsein mit zwei Stricknadeln da sitzt und sich verstrickt. Ja.
Die Regina fragt, hat zwei Fragen. Existiert Energie jenseits von Raum und Zeit? Oder sind Körper genau wie Raum und Zeit? Also sind vielleicht doch zwei verschiedene Fragen. Also erstmal, existiert Energie jenseits von Raum und Zeit, ist die Frage.
Also Energie existiert nur in Raum und Zeit. Das ist der Sprung der Ewigkeit, der Zeitlosigkeit. Der absolute Geist ist in die Welt, ich. Und hier bin ich eigentlich eine komprimierte geistige Energie, was wir Glaubenssatz nennen. Ich glaube, dass ich körperlich bin, aber dieses Körperliche gibt's ja nicht, was wir ja schon, was auch die Wissenschaft schon herausgefunden hat, und Menschen, die in der Versenkung sind, finden auch kein Ich. Also was bleibt, ist Energie, komprimierte geistige Energie, die durch den sofort wirkenden Rückzug, also in derselben Zeit wirkt der Rückzug, Energiemuster erzeugt, die in der Tiefe der Versenkung in mir wie Lichtbewegungen, Lichtfrequenzen, farbliche, pulsierende farbliche Wellen erscheinen. Und hier bin ich an diesem Punkt, den ich bei Isabella mal verweigert habe, die Frage zu beantworten, was ist Erleuchtung? Weil diese Wahrnehmung von Lichtenergie oder von bunter, strahlender Lichtenergie, die ich eigentlich selbst bin, da gibt es so eine Hemmschwelle, davon überhaupt zu sprechen, weil das gehört in den Bereich der Magie. Das kann man einfach gar nicht verstehen. Und doch tue ich es jetzt, spreche darüber. Das ist, wo das Körperliche hier völlig sich mit Knistern und Lichteffekten auflöst. Oder klar ist, dass es das nicht gibt. Es ist reine Lichtenergie, die auch mit Tönen verbunden ist. Die strahlt sich von hier, wo ein scheinbar körperliches Herz war, ab nach draußen, sodass ich diese bunten Lichtbewegungen selbst bin, keine Trennung zwischen innen und außen. Das ist das, was ich Erleuchtung nennen würde, wenn ich gefragt werde. Weil was Erleuchtung ist, kann man auch gar nicht wissen und erklären. Einem Verstand, der eigentlich ein unerleuchtetes Gedankenkonstrukt ist, das der Erleuchtung dient.
Dann stelle ich jetzt die erste Frage von Regina, weil ich davon ausgehe, dass die zuletzt von dir gestellte damit mitbeantwortet ist. Wenn nicht, dann schreib nochmal. Deine erste Frage war, wie wichtig findest du Humor in der Spiritualität?
Wichtig oder nicht wichtig, das passiert. Und Humor passiert nicht nur in der Spiritualität, der passiert ja im täglichen Leben auch immer wieder. Und sehr oft passiert ja Humor, ein Lachen, wenn da irgendein Paradoxon klar ist. Also, wenn man sich eines Paradoxons gewahr ist, dann kann man lachen, weil man es nicht verstehen kann. Und immer dort, wo der Verstand keinen Zugriff hat, kommt eigentlich ganz automatisch ein Lachen. Egal, ob wir auf dem spirituellen Weg sind oder nicht. Und als scheinbar körperliches Wesen, so wie ich mich ja früher auch gedacht habe, haben mich besonders solche Paradoxa angezogen, also Aussagen, die dem Verstand nicht zugänglich sind. Das hat eine Faszination. Das hat so eine Faszination. Weil da gibt es sowas wie ein Gewahrsein, dass es etwas anderes gibt, als der Verstand verstehen kann. Und diese Faszination habe ich mal erlebt, als ich ein Foto gesehen habe von Gurdjieff. Das ist übrigens jetzt immer noch auf dem Bildschirm hier vorne, wenn ich meinen Laptop hochlade. Als ich dieses Foto gesehen habe und diesem Gurdjieff in die Augen schaute, da passierte etwas, dass ich verschwunden war in diesen Augen. Ich war gar nicht mehr da. Das Paradox. Und dieses paradoxe Verschwinden in den Augen von diesem Gurdjieff hat mich nicht mehr losgelassen. Es hat mich dann auch mal dazu gebracht, mich mal damit zu befassen, was er von den Sufis, von den sufistischen Weisheiten in den Westen gebracht hat. Und so hat mich dieses Weisheitssymbol auch fasziniert. Was man nicht verstehen kann. Und für mich hat sich das dann weiterhin offenbart als Spiegel des Bewusstseins, als Spiegel der Vollkommenheit, Spiegel der Unsterblichkeit, Spiegel von dem, was wirklich ist. Durch die Überprüfung von sogenannten Gedanken und Wechsel der Aufmerksamkeit auf Umkehrungen von Gedanken. Und weil ich gerade über diese Paradoxa gesprochen habe, von diesem Ereignis des Verschwindens in den Augen von diesem Gurdjieff, habe ich dann mal eine Schrift gelesen von einer Amerikanerin über das Enneagramm-Symbol, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe nichts davon verstanden. Und doch hat es so eine Faszination gehabt, weil da ist etwas sowas von wirklich, was einfach nicht zu verstehen ist. Und das ist, was ich bin. Nichts als geistige Energie, die sich hier irgendwie durch die Welt bewegt. Habe ich die Frage beantwortet eigentlich?
Es ging vom Humor aus.
Ach, vom Humor aus, ja. Also die Faszination des Paradoxons, und wo man dann eben auch lachen kann, ja. Ich habe gehört, es gibt ja sogar Lachkurse, ne, wo Leute zusammenkommen und einfach nur absichtlich lachen, 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 weil man weiß, dass wenn man lacht, kann man nicht denken. Und es ist ein super Zustand, ohne zu denken zu sein. Es ist ein Zustand der Glückseligkeit, nur mit einem absichtsvollem Lachen kannst du den natürlich nicht halten. Irgendwann musst du aufhören mit Lachen. Dann fängt der Ernst des Lebens wieder an. Kommt deine Mutter über den Weg und dann schon fängst du wieder an zu schreien. Oder der Vater. Oder der Ex-Mann, die Ex-Frau.
Die Regina hat noch eine Frage zu dem Thema Erleuchtung, wo gerade dran war. Sie fragt, in wem erscheint die Lichtenergie, wenn nicht im Ich, von der du gesprochen hast, die Lichtenergie?
Sie erscheint einfach. Sie erscheint im Bewusstsein und als das Bewusstsein. Schein, Maya. Das ist mysteriös mit der Lichtenergie. Es hängt mit dem Sündenfall ins Ich zusammen. wenn da diese Trennung vom Allgeist, vom absoluten vollkommenen Geist in das Ich passiert, das ist wie eine Ausatmung und eine Einatmung, was Leben ist. Wenn diese Trennung, also die Ausatmung ins Ich der Körper passiert, es ist ein Symbol, es ist eine Geschichte, die ich erzähle, es ist nur ein Symbol. In Wirklichkeit ist es ein Symbol. Wenn da also ein Körper erscheint, dann, weil das aber nicht was Festes Körperliches ist, wird sofort Licht abgestrahlt. Körper erscheint, als ob es ein Körper ist. Und da passiert sofort eine Lichtabstrahlung. Und hier haben wir die Ursache, wo das Licht herkommt, was die Wissenschaftler nicht finden. Die stellen sich da so viel Fragen und versuchen, das alles zu beantworten. Wo ist der Anfang des Lichts? Hier, in der Vorstellung, ich bin Körper, hier beginnt das Licht abzustrahlen. Und dann trifft es von außen die Augen. Und weil der unbewusste Urknall in den Spiegel ich auch wehtut, weil ich Körper, wenn ich glaube, ich bin der Körper, dann tut das weh, weil es eben nicht die Wahrheit ist. Und dann beginnt da ein Schrei. Das ist dann der Urschrei, den wir auch hören, wenn die Babys auf die Welt kommen. Es ist der eigene Urschrei, der sich immer wieder holt mit jeder neuen Geburt. Es ist der eigene persönliche Urschrei, der Knall in den körperlichen Spiegel des Geistes. Und so sind Licht und diese Töne, diese Schreie miteinander verbunden, so dass eben alle Körper, die draußen erscheinen, eben auch Töne machen. Und nicht nur hier auf der Erde, dass die Menschen Töne machen, nicht nur selber Töne machen bei jeder Bewegung, durchsprechen, auch indem sie Werkzeuge herstellen, Häuser bauen, Maschinen laufen lassen. Diese Urtöne des Knalls in den Spiegel, die finden eine Fortsetzung im Universum, auch als Planetentöne, Sonneneruption, Licht und Ton vermischt, also verbunden, keine Trennung zwischen Licht und Ton.
Ina bedankt sich, also danke für die Antwort zum Humor. Und ja, nur darin können sich Paradoxe auflösen. Wunderbar. Hm. Und jetzt nehme ich erstmal die Ellen dran, weil das gerade noch passt. Und dann komme ich auf die Jenny zurück. Hm. Die Ellen fragt oder sagt, das Licht, das vom scheinbaren Körper abstrahlt, wie du sagst, ist das die Aura, von der gesprochen wird?
Ist Bestandteil, ja, die Aura ist Bestandteil des Lichts. Die endet ja nicht in einem bestimmten Abstand vom Körper. Nur in der körperlich sinnlichen Wahrnehmung endet die irgendwo. Aber die Wahrheit ist, sie geht bis ins Unendliche, diese Abstrahlung.
Die Jenny Zimmermann fragt dich, naja, Carina, wie gehst du in dieser Wahrheit mit einem starken Ego-Ich-Partner um?
Ich habe keinen Ego-Ich-Partner. Und jemand, der einen hat, ist selber Ego. Ja, was ist das? Ich kann, dann kann das Ich irgendetwas haben. Was steckt denn hinter deiner Frage? Hast du einen Ego-Ich-Partner? Ja oder nein?
Ich schaue, ob was kommt. Bis jetzt nicht. Okay, dann gibt's eine weitere Frage von Christa. Sind Planeten auch ein Ausdruck von Ich?
Mach mal eine Einfühlung in den Planeten, den du jetzt gerade vor Augen hast. Alles, was draußen erscheint, kannst dich im Spiegel erkennen. Ich bin der Planet Erde. Wenn ich als ein gedankliches Teil vom universellen, untrennbaren Geist abgespalten bin, erscheine ich körperlich. Daran ist Angst, Trennungsangst gebunden, die erzeugt eine Schwerkraft, sodass ich als Körper getrennt bin von einer scheinbaren Erde, die wir den Planeten nennen. Und dass all das, was von mir gebunden an die Erde jetzt außen erscheint, ist Bestandteil des Urknalls Ich. Warum wollen wir das alle wissen? Es ist eine Geschichte der Trennung, wo alles sein darf, was ist. Und wenn alles sein darf, was ist, dann existiert nichts mehr als Freude. Und Freude ist die Energie des geistigen Gewahrseins. Wahrheit, Gewahrsein. Und jedes Ich ist eigentlich ein Ego-Ich. Ich ist immer Ego, weil hier rotiert der Mensch, der glaubt, er ist ein Ich, eigentlich um sich selbst. Hier beginnt die ganze Rotation, die sich auch im Universum widerspiegelt und im Rutherfordschen Atommodell, wo die Teilchen da um sich selbst und um einen Kern kreisen. Das sind alles Reflexionen der Trennung ins Ich, wo ich durch Angst um mich selbst rotiere. Hier geht es immer nur um mich selbst. Und wenn jemand denkt, er kann etwas für andere tun, dann ist das ein großer Irrtum. Es geht immer nur um sich selbst, um diese Angst irgendwie zu binden, nicht fühlen zu müssen. Jedes Ich rotiert als Ego-Ich um sich selbst. Und diese unbewusste Rotation ist, durch diese unbewusste Rotation ist alles abgespalten, was ich scheinbar nicht bin, und es erscheint als die äußere Welt. Das ist das Schöpfungsprinzip, so wie es sich mir im Bewusstsein zeigt. Wer das nicht erkennt, leidet durch die Trennung. Da gibt es diesen Schmerzkörper, weil jedes Ego-Ich besteht aus Schmerz und es ist der Schmerzkörper. Rotiert um sich selbst. Und das sind alles, wovon ich spreche, keine Tatsachen. Das sind symbolische Worte, die auf das hinweisen, was du nicht bist. Und in diesem Hinweis folgend könntest sich das bewusst machen, was du wirklich bist. Nichts als eine geistige Bewegung, eine Schwankung des Geistes in die Welt und zurück. Und so ist alles, was wir jetzt hier sehen, was Materie erscheint, Schwingungen, geistige Schwingungen. Projektionen von mir, Spiegel von hier, eine Trennung. Und dieses Gewahrsein immer wieder aufzubringen, da wirst du kein Interesse mehr haben an irgendeinem, an einer Haushaltsführung oder an einem Ego-Ich-Partner, weil du bist selbst erlöst als Denk- oder Handlungstyp. Hier bist du in einem Geschehnis integriert, wo alles geschieht, was geschehen soll. Und das ist zitternde Freude. Und manchmal auch Humor. Da könnte ich sagen, dass der Humor sowas wie Explosion dieser zitternden Freude ist. Größere Schwingungen, stärkere.
Die nächste Frage passt vielleicht noch zu diesen Kreisen um sich selbst. Keine Ahnung, ich stelle es mal. Wie kann ich, also von einem Harald, wie kann ich mit Schwindelattacken umgehen, die immer wieder auftreten, wenn ich als Friseur am Kunden arbeite?
Als Friseur mit Kunden, an Kunden.
Am Kunden arbeitet und er hat Schwindelattacken dabei.
Immer nur dann, wenn du als Friseur arbeitest?
So schreibt es hier.
Mhm. Ja, vielleicht. Also das Einzige, was Frieden bringt und Freude, ist Hingabe an das, was ist, was sich nicht ändern kann. Also Schere fallen lassen, in Ruhe sein und das zulassen, was ist. In diesem Willen zulassen, was ist, ohne es zu bewerten, ohne es abzulehnen oder verändern zu wollen, liegt so viel Frieden. Und wenn diese Entscheidung für Frieden getroffen ist, dann ist das Frisieren jetzt überhaupt nicht wichtig. Und vielleicht läuft der Kunde weg, geht woanders hin, das ist okay. Dann zulassen, zulassen. Und so bist du in diesem Leben, geistigen Lebensfluss angeschlossen. Wer weiß, wo es dich noch hinbringt.
Die Jenny, die vorher wegen dem starken Ego-Partner gefragt hat, sie sagt ja, was auf deine Frage. Ob es ihr Partner ist, ob sie ihren Partner meint.
Und wie sie damit umgeht dann?
Die Frage war, wie gehst du, also die Frage an dich war ja, wie gehst du mit einem starken Ego-Partner um? Und sie hat wohl einen starken Ego-Partner.
Ja, warum hast du denn den? Brauchst du ihn? Wofür? Hinterfrage das. Wofür brauche ich einen Partner? Brauchst du einen Partner, um glücklich zu sein, um nicht allein zu sein? Ist das so? Sie ist jetzt über YouTube und kann nicht antworten, ne?
Wenn, dann schreibt sie. Mhm. Und Corinna leitet es weiter, ja, ist über YouTube, ja. Genau.
Also wenn du das glaubst, ich brauche einen Partner, um glücklich zu sein oder nicht allein zu sein, dann ist das das Ego-Ich in dir, das sich dann in dem anderen Partner spiegelt. Du bist es. Und wie gehst du damit um? Indem du das überprüfst. Brauche ich einen Partner, um glücklich zu sein, um nicht allein zu sein? Ist das wirklich wahr? Hinterfrage das. Alles zu hinterfragen, was du je geglaubt hast, löst dich aus Glaubenssätzen heraus, aus dem Unbewussten für Wahrhalten. Das ist der Weg des Erwachens ins Bewusstsein. Nichts ist fest. Alles kann hinterfragt werden, was Schmerz erzeugt. Und der Glaube, ich brauche einen Partner, um nicht allein zu sein, erzeugt total Schmerz. Und Angst. Ich muss ihn finden, den richtigen finden. Und wenn es der richtige ist, darf ich ihn nicht verlieren. Es ist Angst ohne Ende. Glaube ohne Ende. Und jeder Glaube kann halt hinterfragt werden. Das hat uns der Schöpfergott, sage ich mal, mitgegeben, diese Frage zu stellen, alles anzuzweifeln, was du je gedacht hast, geglaubt hast. Und warum ist das uns mitgegeben? Weil es eben nicht wahr ist, dass ich eine getrennte körperliche Person bin. Es ist nicht wahr. Und diese Wahrheit ist in jedem irgendwo versteckt, aber sie existiert. Du nach innen gehst, findest du sie. Deshalb kommen wir hier zusammen. Sat Sang, die Wahrheit im Inneren immer wieder zu entdecken für Freiheit von der Ego-Struktur Ich. Und wenn du das bist, was du bist, ein bewusstes Wesen, ein Ausdruck des vollkommenen Bewusstseins, brauchst du dann einen Partner oder bist du bereits erfüllt in dir selbst durch diese Vollkommenheit? Und das ist, wo auch dieses Zeichen Yin und Yang darauf hinweist. Männliches und weibliches ist in einem, keine Trennung. Ich bin die Vollkommenheit selbst. Es ist das größte Missverständnis aller Zeiten, dass ich, das glaubt, ein Körper zu sein, dann auch noch einen Partner braucht, um sich mit einem anderen Körper zu umarmen und erfüllt zu sein von Liebe. Sowas funktioniert nicht auf der körperlichen Ebene. Das Einssein.
Ja, die Melli fragt.
Die Bayari hat eine Frage. Du kannst das Mikro anschalten.
Wer?
Ja, Maya Karina. Was bei mir auftaucht jetzt in dem Zusammenhang, ist auch ein Glaubenssatz. Würde den gerne mit dir beleuchten. Es ist nicht der Partner, aber es ist die Vorstellung, so und so viel Geld zu brauchen, um zu überleben im Alter. Es hält mich jetzt die letzte Zeit in Anspannung, dass beim Verkauf meiner Wohnung nicht genug Geld rauskommt, dass ich die nächsten Jahre überleben kann. Das ist das Gleiche in etwa. Aber ich
brauche nur Geld.
Ja.
Ja.
Wie meinst du?
Du sagst, es ist das Gleiche. Du brauchst den Partner mit Namen Geld, um zu leben, um nicht einsam zu sterben. Geld als Partner.
Ah ja.
Und ist es wahr? Du brauchst mehr Geld, als du hast, um zu leben. Ist es wirklich wahr? Wir wollen das jetzt einfach mal anzweifeln. Ist es wirklich wahr?
Ja, es ist auch immer wieder der Zweifel da, denn wenn ich hinschaue, hat es immer gereicht und kam immer das, was benötigt wurde, wenn ich ehrlich bin, ja. Plötzlich kamen bestimmte Beträge unverhofft, die, ja, benötigt wurden.
Naja, es hängt nämlich nicht mal davon ab. Du brauchst mehr Geld, als du hast. Ist das wahr? Zum Leben.
Jetzt meinst du ganz im Moment.
Grundsätzlich. Du brauchst mehr Geld, als du hast. Auch wenn du jetzt nur die Hälfte hättest, wie das, was du jetzt hast. Gehen wir mal davon aus. Du brauchst mehr Geld, als du hast, zum Leben. Ist das wirklich wahr?
Ich glaube, ich verstehe das nicht ganz, wie du es meinst. Davor hast du gesagt, wenn du die Hälfte hättest.
Ja, egal. Nur ein ganz bisschen.
Dann könnte ich laufende Kosten nicht bestreiten.
Gut, und dann kannst du nicht mehr leben, ist das wahr?
Das weiß ich nicht, ja. Das weiß ich nicht.
Ja,
nur anders wahrscheinlich.
Anders, richtig. Das ist wunderbar. Und du kennst dieses Anderssein gar nicht.
Genau.
Wir haben immer Angst vor dem Unbekannten, was wir noch nicht kennen. Aber es wird immer Leben sein. Es wird immer vollkommenes Bewusstsein sein, dass du bist.
Die Vorstellung ist, das ist nicht lebenswert oder nicht würdig oder nicht, ja.
Das ist wieder der Gedanke.
Armut.
Wir bewerten das ab. Wir bewerten das.
Wir bewerten das und haben bestimmte Etiketten, ja.
Das Etikett, dass du aufs Leben, das immer wundervoll ist, klebst. Und hier sind wir verhaftet in diesem Kleben dieser Gedanken, dieser Interpretation, ja. Aber das Leben wird vollkommen da sein.
Oh, das ist pur.
Und in dieser geistigen Klarheit, das kann man nicht beschreiben. Da wird dir immer was entgegenkommen. Das passiert sowieso auch jetzt schon, wenn du verwirrt bist. Aber du wirst alles, was dir entgegenkommt, in Freude empfangen können. Und die Wahrheit ist, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, kein Geld zu haben. Das geht gar nicht. Nur das Problem ist, dass wir mehr brauchen, als wir haben, weil wir dann noch über uns noch etwas mehr leisten wollen. Und das ist immer Stress. Was du mehr willst, da hast du vergessen, dass das, was ist, bereits perfekt ist und voller Erfüllung. Und hier zieht sich das ganze Leidensmuster dieser Körperlichkeit durch die Welt. Was ich verbessern will, wo ich also mehr haben will, was ich verbessern will, verderbe ich eigentlich, weil ich den Wert von dem, was jetzt ist, nicht schätze. Was ist der Fall in die Verderbnis? In Schuld und Sünde. Was die Wahrheit angeht. Denn die Wahrheit ist, auch mit weniger Geld stirbt das Leben nicht. Es lebt sich nur anders. Und ich öffne mich für das, was ich noch nicht kenne. Und das ist prickelnd, das ist aufregend. Es ist voller Freude. Und hier machst du die Erfahrung, dass dir das Leben immer das gibt, was du brauchst. Jetzt. Nicht, was dein Kopf denkt, was er braucht.
Ja, der Gierhals, der mehr will,
ja,
aber aus Angst. Aus einer Angst heraus, ja.
Weil er sich nicht öffnen kann für das, ja, Unbekannte. Will er festhalten.
Ja.
Angst besteht immer festhalten. Und das ist, was Glaube ist. Ich glaube, dass ich dann untergehe. Ja. Ich glaube, dass ich dann nicht mehr leben kann. Das ist der Glaube. Angst ist Glaube. Und es nie überprüft, ob es so ist. Aber wir können das jetzt überprüfen. Ist das wahr?
Ach, das ist auch eine Art Glauben, wo ich dachte, ich habe keinen Glauben mehr. Das ist auch ein Glauben.
Den hast du uns gerade offenbart, deinen Glauben.
Ja.
Weniger Geld kann ich nicht mehr überleben.
Ja.
Ein Glaube. Und das Verrückte ist, ist ein Gedanke, also ein Glaube, dass es wahr ist. Und den machen wir zur Wirklichkeit. Ist aber nur ein Gedanke.
Ja.
Und der Gedanke ist nicht das Problem. Die Haft hat dir eine ängstliche Wirklichkeit.
Ja.
Und das ist, diesen Prozess machen wir ja in der Bewusstseinsschule. Da immer wieder einzusteigen, das zu überprüfen, was wir alles glauben. Für die Wahrheit. Das ist ein Prozess. Das ist so wie in dem ersten Teil unseres Lebens haben wir alles das geglaubt, was uns von außen zugetragen wurde, im Elternhaus, in der Schule. Wir haben uns da ein Wissen, ein Glaube zu Wissen angeeignet. Und jetzt sehen wir irgendwie, kommt da nicht wirklich Frieden auf, es bleibt immer wieder die Angst. Und dann verbringen manche Menschen, so wie die Teilnehmer hier, den Rest der Zeit damit, alles wieder zu entlernen. Also den Glauben zu überprüfen, ob es überhaupt wahr ist. Also den Glauben im Interesse der Wahrheit zu überprüfen. Und das ist ein Prozess. Ein Erwachensprozess in der im wirklichen Leben.
Aber was ist damit? Im Moment glaube ich, dass ich noch so ein Gegenüber brauche wie dich, um das zu erkennen. Mir war es nicht bewusst.
Du denkst, dass ich das Gegenüber bin.
Ja.
Die Wahrheit ist, das Leben hat dich hierher gebracht, dass du dich im Spiegel von Maya Karina erkennen kannst. Und das tut es, hat dich dahin gebracht, weil das bereits in dir ist. Es ist passiert. Braucht es dazu den Glauben?
Okay.
Es ist passiert. Bringt dich genau an diese Stelle. Aber du denkst an ein Gegenüber. Aber all die Gegenüber, egal ob du es ein Ego-Ich-Person nennst oder ein, wie würdest du mich nennen, keine Ahnung, ist Spiegel von dir. Jedes Gegenüber ist Spiegel von dir. Ein Spiegelsplitter von dir. Und der Spiegelsplitter enthält das Ganze.
Spiegel.
Ja. Also, gibt es jetzt noch einen Grund, Angst vor dem Alter zu haben?
Taucht vielleicht mal wieder auf. Im Moment ist schön losgelöst gerade.
Bleib mit dieser Frage, ist das wahr? Wach. Mit weniger Geld kann ich nicht überleben.
Ist das wahr? Gut.
Diese Frage bei dir zu haben, ist dein Herz.
Sagst du den Satz nochmal? Diese Frage?
Ist dein Herz. Sie hält dich wach, diese Frage.
Ja.
Im Herzen, nicht im Kopf. Der Kopf zweifelt. Oh, was könnte alles passieren?
Ja.
Diese Frage hält dich im Herzen.
Danke, danke. Danke.
Ja.
Die Jenny hat noch mal was geschrieben. Ja, meine Stille im Zuhören des Gegenübers provoziert scheinbar mein Gegenüber immer in Schuldzuweisungen auf die Außenwelt. Und dann schreibt sie noch, ich freue mich immer auf die Konfrontationen, aber sie langweilt mich langsam. Also Jenny war das mit dem Ego-Partner.
Wenn es dich langweilt, erkenne dich im anderen. Nimm ihn, den Partner, als Spiegel deiner selbst. Das wird nie langweilig. Schreib alle Eigenschaften auf, die er hat, und finde sie in dir. Hier findest du einen tiefen Kontakt zu dir selbst. Weil alles, was draußen erscheint, bist du selbst. Das ist nie langweilig, diese Sicht einzunehmen. Keine Trennung. Nur wo Trennung ist, ist Leiden, ich und der andere. Wo Einssein ist, wo ich mich im anderen erkenne, gibt es keine Trennung und kein Ich. Das ist der Weg des Bewusstseins, das in dir erwachen will. Einssein. Nur dort, wo geistig klares Einssein existiert, ist Liebe. Es ist wie eine Umarmung. Fühlt sich an wie eine Umarmung. Es ist Liebe in sich selbst. Und für diese Liebe, die ich selbst bin, ist nur jeder selbst verantwortlich, das selbst zu erfahren, selbst zu sein. Dazu ist eine andere Person, die mich umarmen kann, nicht notwendig. Und es ist fast am Anfang eher hinderlich, weil ich versuche, über körperliche Umarmungen, äußere Umarmungen, diese Liebe zu fühlen, die ich aber schon bin. Also erkenne dich im anderen, mach einen geistigen Erwachensprozess draus und du wirst unabhängig sein von einer anderen Person. Und du wirst sogar mehr in Kontakt sein mit allen sogenannten Personen außerhalb von dir, weil du siehst ihr Herz. Du siehst nicht mehr die Person, sondern das Herz. Und auch dieses geistige Erwachen, ich kann es nur nochmal sagen, ist ein Prozess.
Regina fragt, was hältst du von Telepathie? Alles Einbildung?
Telepathie?
Ja.
Keine Ahnung, was das sein soll. Gedankenübertragung. Ein Beispiel bräuchte ich da, um darauf einzugehen.
So, ich hätte eins. Das Typische ist doch das, wenn man an jemanden denkt und dann ruft er an im nächsten Moment.
Und das ist Telepathie?
Also so habe ich es verstanden zumindest. Dass es eben gibt, ich denke an ihn und der empfängt es sozusagen und hat halt jetzt die Handlung, dass er
ja, denkst du ja. Und du denkst das, du interpretierst das als Telepathie. Das, was sein soll, passiert. Manchmal ruft mich jemand an und manchmal nicht. Und wie oft denkst du an diese Person und die ruft nicht an?
So ist es. Regina schreibt dann Eintauchen in andere Energien. Also das meint sie vielleicht mit Telepathie.
Welche anderen Energien? Es gibt keine anderen Energien außerhalb von mir. Was ich außen sehe, bin ich selbst. Das ist der Ursprung des Geistes in die energetische, körperenergetische Welt. Und hier bin ich alles, was außerhalb von mir ist, selbst. Anders geht's gar nicht. Wenn du denkst, es gibt etwas außerhalb von dir, dann ist das Trennung und Leiden. Also anerkenne das Prinzip, keine Trennung. Ich bin das selbst.
Oder verschmelzen mit ihnen, beziehungsweise sie auslesen, schreibt sie auch jetzt noch dazu.
Ja, die Frage ist damit schon beantwortet. Ich kann nichts außerhalb von mir auslesen. Ich lese immer nur mich selbst. Ich projiziere mich selbst in etwas nach außen hinein. Okay, es macht der Verstand. Und das Bewusstsein kann es aber zurückholen. Das ist die Umkehr. Es ist das, was ich selbst bin. Der Verstand, damit ich beginnt, erfindet alle möglichen Trennungsgeschichten. Das ist richtig märchenhaft, das ist wundervoll. Lauter Geschichten der Trennung. Und das Bewusstsein des Einsseins ist immer da. Also anerkenne die Trennung, finde dich in dem anderen und sei das, was du bist. Ein nicht körperliches, bewusstes Wesen.